Ja, auch von mir erstmal guten Morgen. Ich bin froh, dass an einem Sonntagmorgen um 10 Uhr doch so viele Leute hier hingekommen sind. Wenn man irgendwie auf einem Messestand ist, dann merkt man nicht so, dass Sonntag ist. Worüber werde ich erzählen? Möglichkeiten der aktuellen Samba-Version. Ich habe einen Vortrag geplant und ich habe ein Paper dazu auf der Linux-Tag-CD gemacht. Und dann war ich Ende Mai auf einer Konferenz, die CIFS-Konferenz einer Storage Networking Industry Association. Und ja, dort habe ich große Teile der Samba-Teams mal wieder in Real Life getroffen, nicht nur über Mailinglisten, und habe dort einiges Hochinteressantes erfahren, was Samba heutzutage beherrscht, aber was Samba heutzutage vielleicht auch nicht so gut beherrscht und wo es eben hingehen wird. Deswegen könnte man diesen Titel vielleicht auch ein wenig umdeuten in, ja, was kann Samba im Moment nicht so gut und wo wird es hingehen. Kurzer Überblick über den Vortrag. Häufige Frage auf den Mailinglisten ist, was ist Samba TNG, was ist Samba Head und so weiter. Und dazu werde ich einiges sagen. Dann werde ich dazu etwas sagen, wo Samba hingehen wird, warum Samba sehr viel besser werden wird in den Basisbereichen, warum Samba aber auch in den erweiterten Bereichen, die es seit einigen Monaten gibt, sehr viel schneller, sehr viel besser wird, und einige wirklich neue Funktionalitäten, die es so bis jetzt noch nicht gegeben hat, werde ich hier vorstellen. Ich werde auch, sagen wir mal, so einen geplanten Zeithorizont versuchen anzugeben, wobei das bei freien Softwareprojekten immer so eine Sache ist. Zunächst mal, wie ist der aktuelle Status von Samba? Es herrscht große Verwirrung, welche Samba-Version nun in welchem Quellcodebaum ist. Quellcodebaum heißt immer, wenn man sich mit der Entwicklung beschäftigt, kann man, wie bei jedem guten freien Softwareprodukt, frei auf den Entwicklerbaum zugreifen. Samba hat das in mehrere sogenannte Quellcode-Zweige aufgespalten. Und ja, in den verschiedenen Quellcode-Zweigen liegen halt unterschiedliche, ja, nicht die Entwickler, aber im unterschiedlichen Fokus. Das, was Sie heutzutage als stabile Version auf den meisten Distributionen mitbekommen, ist der sogenannte Quellcode 2.0 Release. Das ist die Version 2.0.7. An dieser Version 2.0.7 wird im Wesentlichen nicht mehr gearbeitet im Moment. Es wird sicherlich, wenn es sicherheitsrelevante Probleme geben wird, oder wenn es sicherheitsrelevante Probleme geben sollte, wird es eine 2.0.8 geben. Es ist aber nicht mehr geplant, das noch irgendwie aktiv weiterzuentwickeln. Das heißt, dieser Entwicklungszweig kann als abgeschlossen bezeichnet werden. Dann gibt es einen Quellcodebaum unter dem Namen 2.0. Hier wird es eine Entwicklung zur 2.2 hingeben. Es hat eine Samba-Version 2.1 gegeben, es hat irgendwelche Pre-Alphas gegeben. Und um da jetzt irgendwelche Verwirrung zu vermeiden und sich auch so ein bisschen an das Linux-Kernel-Versionsschema anzupassen, hat man gesagt, okay, wir überspringen einfach die 2.1, die es nie wirklich als released Version gegeben hat, und gehen gleich auf die 2.2 für die nächste stabile Version. Wie hier steht, hier werden relativ konservativ Bugfixes und neue Features eingeführt. Es wird sich in der 2.2 an der internen Struktur von Samba relativ wenig ändern. Es werden einige Subsysteme komplett umgeschrieben werden, aber die grundsätzliche Struktur von Samba bleibt gleich. Hier wird es schon erheblich neue Features geben, insbesondere bezüglich der NT-Kompatibilität, aber dazu werde ich auf weiteren Folien noch einiges mehr zu sagen haben. Dann gibt es, dazu hat der Lars Kneschke in seinem Vortrag einiges gesagt, die Version Samba TNG. Ich bin kein Star Trek-Fan, aber man sagte mir, dass das TNG von The Next Generation kommt. Was ist Samba TNG? Samba TNG ist, ja, Spielwiese für einen absolut genialen Menschen namens Luke Leighton. Von dem ist im Wesentlichen die Möglichkeit geschaffen worden, dass wir heutzutage eingeschränkten Primary Domain Controller Support haben von Samba. Der wird deutlich besser. Was hat er in Samba TNG gemacht? Er hat sich NT von unten angeschaut und hat dort einiges an neuen Features eingefügt. Er hat Samba von der internen Struktur her ein bisschen NT-ähnlicher gemacht, um die Möglichkeit zu haben, NT wirklich besser abbilden zu können. Denn das zieht sich wirklich durch die ganze Samba-Entwicklung. NT ist eigentlich das große Ziel, wo wir alle hinwollen. Nicht, weil es ein besonders gutes System wäre, aber wie sagen die Microsoft-Leute immer, there's a million clients out there. Und man muss einfach kompatibel sein. Dann gibt es im Moment den eigentlichen Head-Branch. Das ist die Entwicklung, die zur Version 3.0 hinführen wird. Die wird es so vermutlich irgendwann im nächsten Jahr geben. Andrew Tritchell träumt davon, das noch dieses Jahr zu schaffen. Aber andere Leute im Samba-Team sehen das nicht so. Hier werden die neuen Features und die geänderte interne Struktur, von der ich hier noch erzählen werde, werden dort implementiert werden. Gut. Worum geht es bei der eigentlichen Kernfunktionalität von Samba? Wir sind im Prinzip ein Datei- und Druckserver. Dort ist die Funktionalität im Grunde vollständig. Samba implementiert praktisch das gesamte Protokoll. Wir können es als absolut stabilen Datei- und Druckserver einsetzen. In diesem Bereich tut sich auch von der ganzen Entwicklung, die von Microsoft vorgegeben wird, relativ wenig. Und wie gesagt, Samba ist da einer der stabileren Server. Es gibt erstaunlich viele Konkurrenten. Wenn man auf dieser Konferenz war, der Saal war voll und es waren bestimmt 30, 40 Firmen da, die sich mit im Prinzip Konkurrenzprodukten zu Samba beschäftigen. Auf dieser Konferenz wurde vorgestellt, dass Samba erweitert wurde, und zwar von der Firma HP. Das wird in der 2.2 mit drin sein. Es wird auf der Serverseite eine Protokollerweiterung geben, die implementiert ist, die erweiterte Unix-Semantik ermöglicht. Im Moment haben wir nicht die Möglichkeit, Hardlinks, Softlinks, Unix-Permissions, spezielle Geräte-Devices über ein Samba-Share, über eine Samba-Freigabe wirklich anzusprechen, zu administrieren. Die entsprechende Protokollerweiterung ist von HP. Die ist auch von Microsoft in dem Sinne abgesegnet, dass sie nichts schreiben werden, was dieser Protokollerweiterung entgegenspricht. Sie werden es nicht aktiv fördern, aber sie werden es auch nicht stören. Die Frage ist jetzt nur, Samba beherrscht es. Wer schreibt jetzt das Windows Explorer Plugin dafür, dass ich quasi Rechte aus dass der Eigenschaften Permission Bits wirklich über Samba setzen kann? Wenn jemand im Saal sich berufen fühlt, ich kann da gerne Kontaktadressen vermitteln, wie man sowas tut oder wie auch immer. Wer schon mal mit etwas weiteren Samba-Versionen rumgespielt hat, wird festgestellt haben, wenn ich einen Samba-Rechner als Primary Domain Controller einsetze, dann kann ich von NT aus dort nicht mehr drucken. Warum ist das so? Es gibt grundsätzlich zwei verschiedene Arten zu drucken. Einmal die in Anführungsstrichen alten Versionen von Windows, Windows 95, Windows 98, aller vorherigen Versionen, drucken mit der einen Gruppe von APIs, die im Prinzip auch spezifiziert sind und die offen liegen. Sobald NT aber glaubt, dass es ein wirkliches NT vor sich hat und wenn Samba dem NT vorspielt, ich bin ein Primary Domain Controller, dann glaubt NT das, dann wird es eine zweite Gruppe von APIs benutzen, um zu drucken. Und diese Gruppe von APIs unterstützt Samba im Moment in keiner Version. Zur 2.2 hin, sagen wir so, der Code ist im Head Branch drin. Das ist eine von einer großen Druckerfirma gesponserte Entwicklung. Dass man im Prinzip, wenn man auf einen Samba-Share, auf ein von Samba freigegebenes Drucker-Share, Doppelklick macht und von NT aus eben den Druckertreiber noch nicht installiert hat, dass einem sofort der Druckertreiber angeboten wird. Das heißt, man wird auf einen Drucker Doppelklick machen können und man kriegt sofort, wenn der Druckertreiber noch nicht installiert ist, den zum Runterladen angeboten. Um das zu realisieren, muss eben diese zweite Gruppe von APIs, der erweiterte Printing Support von Windows NT, auch implementiert werden. Auch in der 2.0, im 2.0er Branch und im Head Branch drin, die neue Entwicklung, Microsoft Distributed File System. Die Firma Veritas benutzt Samba, um sagen wir so, Hochverfügbarkeit im wirklich harten Sinn ist auch das Microsoft DFS nicht, aber Veritas möchte halt höher verfügbare Server als üblicherweise unter NT üblich verkaufen, und dazu nutzen sie die Distributed File System Erweiterung, die Microsoft in den Clients selber implementiert hat. Und das ist immer die große Geschichte. Man will immer die Clients nicht anfassen, und wenn die DFS können, Distributed File System, dann sollte Samba das tun nicht auch irgendwann können. Was ist Microsoft Distributed File System? Es geht ja im Prinzip darum, dass wir symbolische Links über Freigabegrenzen hinweg haben. Was heißt das? Ich nehme mir ein, jemand, der schon etwas größere Windows-Netze administriert hat, wird festgestellt haben, dass die Netzwerkumgebung eine der instabileren Geschichten ist. Rechner tauchen auf, Rechner verschwinden. Rechner sind in der Netzwerkumgebung, sind aber gar nicht mehr da. Also das ist eher anstrengend, insbesondere bei größeren Netzen. Dieses Distributed File System gibt eine etwas andere Sicht auf die Dinge. Und zwar, irgendwas fiebt hier jetzt. Und zwar können Sie einen Server als sogenanntes DFS Root bezeichnen. Und das ist dann wirklich ein Server, das hat nichts mehr mit der Netzwerkumgebung zu tun. Und von diesem Server können Sie hergehen und auf andere Server verweisen. Wie gesagt, das hat ein Mensch namens Shirish Kalele von Veritas implementiert, wird es in der Version 2.2 auf jeden Fall geben. Und wie mache ich das? Ich sage, okay, ich bin ein sogenannter DFS Root, indem ich sage, Host MSDFS gleich S und MSDFS Root auch gleich S. Und jetzt kann ich dort unten innerhalb dieser Freigabe, die ich gemacht habe, ich gebe ganz normal eine Samba-Freigabe frei, ich kann innerhalb dieser Freigabe symbolische Links anlegen. Ich sage zum Beispiel, das Verzeichnis X verweist auf, per symbolischen Link, einen symbolischen Link dieser Form, MSDFS Doppelpunkt Server 1 / Share 1 Server 2 / Share 2. Wenn jetzt ein Windows-Client herkommt und das erscheint im Windows Explorer ganz normal als Verzeichnis und Sie klicken darauf, dann sagt Samba, nein, das ist nicht bei mir. Und das ist die ganze Idee von Microsoft DFS. Samba sagt, nein, das ist nicht bei mir, sondern dieses Verzeichnis X, was ganz normal im Explorer erscheint, findest du auf Server 1 unter der Freigabe 1, auf Server 2 auf der Freigabe 2. Die Idee dabei ist, dass ich hier redundant mehrere Server angeben kann und der Client geht automatisch her und versucht sie nacheinander. Und wie gesagt, da Microsoft den Client-Support selber schon implementiert hat, wäre es dumm, wenn Samba das nicht könnte, und genau wie gesagt, wird Samba das können. Was man damit hat, ist die Möglichkeit, sich von dieser Netzwerkumgebung im Grunde ziemlich komplett zu lösen und die gesamte Serverfarm, die man irgendwo stehen hat, unter einer einzigen Freigabe zu haben, und damit entledigt man sich einiger Probleme. Wie gesagt, das beherrscht die aktuelle Version noch nicht. Was ist das SMB-Protokoll? Das ist im Grunde das Protokoll, mit dem wir Datei- und Druckfreigaben im Netz zur Verfügung stellen. Heißt Server Message Block, ist eine uralte IBM-Entwicklung. Alles Geschichte, muss ich relativ wenig zu erzählen, denke ich. Die Frage, was ist ein guter SMB-Server? Stabilität, Leistung, Geschwindigkeit sind sicherlich wichtige Aspekte. Verlässlichkeit und das oberste Ziel ist aber, wir wollen kompatibel sein. Wir wollen das SMB-Protokoll, so wie es spezifiziert ist, möglichst genau implementieren, um keine Probleme mit irgendwelchen Client-Applikationen zu haben. Dass irgendjemand sagt, meine Word-Dateien sind korrupt oder mein Access kann nicht mehr darauf zugreifen oder mein Word kann die Dateien nicht mehr abspeichern. Genau das wollen wir nicht, weil das ist oberste Forderung. Dann kommen irgendwelche Forderungen, wir wollen stabil sein, wir wollen schnell sein. Die Spezifikation als solches liegt von Microsoft veröffentlicht im Prinzip im Netz. Auf dieser Konferenz hat Andrew Tritschel einen Vortrag gehalten. Eine Folie war überschrieben mit DSMB-Protokoll-Welcome to Fantasy Island. Die Spezifikation hat nichts, aber auch in weiten Bereichen nichts, aber auch gar nichts damit zu tun, was NT und Windows 95 wirklich auf dem Netz tun. Und das ist eines der Probleme, was sämtliche SMB-Hersteller haben, dass wirklich diese Spezifikation im Wesentlichen unbrauchbar ist. Was ist jetzt das große Ziel? Wir wollen NT-kompatibel werden. Aus dem ganz einfachen Grunde, weil sämtliche Applikationen, die irgendwo geschrieben werden, die lokal auf der Platte funktionieren, gegen NT-Server getestet werden. Im Moment ist Samba in einem, ja, wie nannten sie es, Firefighting-Mode. Wenn es irgendwo brennt, irgendeine Applikation macht ein Problem, muss dieses lokale Problem gelöst werden. Und ja, die meisten Probleme kommen daher, dass die aktuelle Version eben nicht wirklich voll kompatibel zu NT ist, was aber wirklich kein Konkurrenzprodukt, nicht mal OS2 LAN Manager, aus dem NT hervorgegangen ist, zumindest in Teilbereichen, ist heutzutage noch kompatibel zu NT. Alle haben sie genau die gleichen Probleme. An dieser Stelle ist Andrew Tritschow mit einer genialen Idee auf dieser Konferenz aufgetreten und die hat sehr großes Echo nach sich gezogen, und zwar, dass man nicht schon viel früher drauf gekommen ist, auf diese Idee. Wir machen einen sogenannten Vergleichstest. Und wie funktioniert das Ganze? Man stellt sich einen Server hin, einen NT-Server, da wollen wir hin. Man stellt sich einen Samba-Server daneben, einen beliebigen anderen Server, EMC, Network Appliance, was man auch immer möchte. Man stellt sich einen anderen Server daneben und beschickt die einfach mit zufälligen Anfragen. Man möchte einen Teilbereich des Protokolls testen. Aus diesem Teilbereich schickt man den beiden Servern Millionen von Anfragen. Was macht man? Die Antworten werden verglichen. In der Regel ist es so, dass sich irgendwann Differenzen ergeben. Wir sind nicht ganz kompatibel zu NT. Und dann kann man eben sehr gezielt die Anfragen, die man macht, mitschreiben und genau sagen, okay, da haben wir ein Problem. An dieser Stelle haben wir ein Problem. Wir müssen es ändern. Und wenn man diesen Test über Wochen hinweg übersteht, mit Millionen Anfragen pro Stunde, dann kann man ziemlich sicher sein, dass man kompatibel ist. Heutzutage ist es so, dass, wie gesagt, Clients machen irgendwelche komischen Anfragen, die man noch nie vorher auf dem Netz gesehen hat, und Samba muss da hinterher. Wir wollen jetzt das komplette Protokoll abdecken und es wird einfach, wie gesagt, die Server werden getreten bis dort hinaus, und dadurch ist man relativ sicher, dass man praktisch das gesamte Protokoll abgedeckt hat und immer gleich reagiert wie NT, und damit wird man 99% der Probleme, die man hat, los. Auf welche Bereiche bezieht sich das? Drei aktuelle Bereiche, wo es wirklich schon diese Tests gibt. Wildcard-Matching, was ist das? Wenn ich ein NFS-Laufwerk einbinde, dort ein LS absetze, ein LS-Stern.c, jetzt rein Unix to Unix, wenn ich dort ein LS-Stern.c einsetze, dann wird mir der Server zunächst mal das komplette Verzeichnis schicken. Und das Programm LS als solches, oder vorher schon die Shell, wird auf dem Client das Ganze raussezieren. Das ist unter etwas anders. Wenn ich dort ein dir-stern.c absetze, oder das Vergleichende im Explorer, dann kann ich dem Server sagen, bitte schön, schick mir nur alle Dateien, die auf stern.c passen. Stern.c ist noch relativ offensichtlich, was das tut. Fragezeichen kennt man vielleicht auch noch. Fragezeichen ist eine Möglichkeit, genau einen Buchstaben. Also Stern ist eben die Möglichkeit, ein oder mehr Buchstaben. Fragezeichen ist die Möglichkeit, genau einen Buchstaben, hier muss irgendein Buchstabe hin, abzusetzen. Und dann gibt es aber noch kleiner, größer, und was ich hier vergessen habe, es gibt noch die doppelten Anführungsstriche als sogenannte Wildcards. Die nutzt niemand. Das heißt, warum sollen wir uns überhaupt darum kümmern? Das Problem ist, dass die Applikationen, die sich darauf verlassen, und Applikationen erzeugen sowas. Es ist nun so, dass das, was man auf dem Prompt oder im Explorer oder sonst wo eingibt, dir-stern.c, dass das absolut nichts damit zu tun hat, was der Server sieht. Das kann man in der Regel nur, indem man entweder den Debugging-Level von Samba hochdreht oder eben indem man irgendwelche Sniffer einsetzt, sehen. Wenn man dir-stern.stern macht, dann kann es durchaus sein, dass dir-Fragezeichen, also 8 Fragezeichen und Punkt-3 Fragezeichen ankommen beim Server. Das heißt, wir müssen wirklich sehr kompatibel sein. Was macht Samba? Was macht dieser Test vielmehr? Auf dem einen Server wird entsprechendes Muster abgesetzt, es werden Dateien erzeugt. Und wie gesagt, genau diese Idee, wir machen für diesen Teilbereich des Protokolls eben Samba wirklich kompatibel zu NT. Warum ist das wichtig? Es gibt in der Windows-Welt unglaublich schlechte Applikationen. Ein kleines Beispiel. In der Regel ist es so, oder NT tut es immer so, wenn ein Verzeichnis geschickt wird. Ich sage dir, das muss er irgendwie übers Netz verschicken. Er wird als allererstes zwei Dateinamen schicken. Das tut NT immer. Steht nirgends in der Spezifikation, aber das tut NT immer. Er schickt als erstes Punkt und als zweites Punkt Punkt. Aktuelles Verzeichnis, gehe ein Verzeichnis höher. Diese beiden Einträge kommen im Listing immer als allererstes übers Netz. Genau darauf verlassen sich Applikationen. Die wissen einfach, da kommt Punkt, Punkt und Punkt. Oder umgekehrt. Das heißt, ich kann die ersten beiden Einträge einfach mal vergessen, egal was da gekommen ist. Wenn Sie also einen Datei-Öffnen-Dialog haben und Samba oder ein beliebiger anderer Server macht das nicht genau wie NT, nämlich Punkt und Punkt, Punkt wirklich als allererstes schicken, dann werden Sie nicht alle Dateien sehen. Oder Sie sehen Punkt und Punkt, Punkt irgendwo unten. Und von dieser Art gibt es kiloweise Abhängigkeiten vom exakten Verhalten von NT und das steht nirgendwo. Wie gesagt, Version 2.2. Dann, heutzutage ist es so, dass Samba im Grunde sehr stabil ist und was auch Datenbanken angeht. Datenbanken sind aber eins der Themen, die das SMB-Protokoll wirklich relativ weit ausreizen. Share Modes sind ein Bereich, wo Datenbanken wirklich hergehen und sagen, okay, wir treten das Ganze ein bisschen. Was ist ein Share Mode? Ein Client kann verlangen, dass eine Applikation exklusiv für ihn geöffnet wird. Wenn ein zweiter Client herkommt und sagt, ich möchte diese Datei auch geöffnet haben, sagt der Server, nein, sie ist schon geöffnet, du kannst nicht. Wie gesagt, wir können hergehen und sagen, wir wollen die Datei exklusiv für uns, wir wollen sie nur für Read-Only und so weiter. Der zweite Open-Aufruf kann verweigert werden. Nun gibt es da, wie auch immer die zustande gekommen sein mag, ich habe es mal gewusst, 432 verschiedene Kombinationen zwischen ersten Aufruf und zweiten Aufruf. Und auch hier Spezifikation, Welcome to Fantasy Island. Und auch hier der Vergleichstest hat ergeben, wie es wirklich funktioniert. Andrew Tritschel hat dann ein Samba-Team-T-Shirt, Samba-T-Shirt verlost. Wer diese 432 verschiedenen Kombinationen in eine möglichst hübsche C-Funktion umsetzt. Und ja, wie gesagt, es sind 25 Zeilen C-Code geworden. Vermutlich ist das, weil es so kondensiert ist, letztendlich exakt das, was im Windows NT Quellcode drin ist. Aber ein Reverse Engineering at its best, würde ich sagen. Hier. Ein zweiter Bereich, wo Datenbanken einem SMB-Server große Probleme bereiten, ist das sogenannte Byte-Range-Locking. Ich kann nicht nur sagen, ich möchte diese Datei für mich exklusiv haben, sondern ich möchte auch die ersten 100 Byte dieser Datei für mich exklusiv haben. Im Unterschied zu den Share-Modes, wo ich wirklich auf Dateiebene arbeite, habe ich hier das große Problem, dass ich ja im Prinzip eine unendliche Anzahl von möglichen Kombinationen habe. Und ja, hier ist es so, dass ich wirklich zufällige Tests von zwei Servern mache. Also ich gebe auf zwei Server und öffne da zwei Dateien jeweils aus zwei verschiedenen Prozessen möglicherweise noch und teste die einfach zufällig und sage, ich möchte die ersten 100 Byte für mich haben. Dann sagt ein zweiter Prozess, ich möchte die 100 Byte oder die ersten 30 Byte für mich auch haben und wir schauen eben, was NT tut. Und das wird eben wirklich mit zufälligen Anfragen über Wochen hinweg laufen gelassen, bis irgendwann mal Differenzen auftauchen und die werden dann programmautomatisch sehr genau untersucht, dass man wirklich eine kleine Anzahl von Anfragen hat, die zu einer Differenz führen, die man dann sehr genau analysieren kann. Aufgrund dieser Tests hat Jeremy Allison die Byte Range Locks ein drittes Mal implementiert. Die ersten beiden Versionen sind davon ausgegangen, dass für diese sogenannten Byte-Range-Logs das darunterliegende System von Unix genutzt werden kann, die sogenannten POSIX-Logs. auch Unix beherrscht, das mit den Mandatory oder auch Advisory, ja, Advisory Logs. Unter Windows ist es so, dass Clients wirklich auf die Finger gehauen kriegen, nein, du darfst nicht. Die meisten Verwendungen, die man bei Unix hat, ist, wir gehen von freundlichen Applikationen aus. Wenn eine Applikation auf eine Datei zugreifen will, dann wird sie darum bitten. Und wenn der Kernel dann sagt, nein, du darfst nicht, dann tut sie es auch nicht. Der Kernel hindert die Applikation nicht wirklich daran. Das heißt, Unix beherrscht das sicherlich auch. Das Problem ist nur, Byte-Range-Locking unter Windows umfasst den kompletten Bereich von 0 bis 2 hoch 32, also von 0 bis 4 Milliarden. Unter dem ganz normalen Windows, sofern Sie 64-Bit-Erweiterungen haben, können Sie auch von 0 bis 2 hoch 64, wobei ich da nicht weiß, wie man diese Zahlen nun nennt, diese Byte-Range-Locks verwenden. Das Ding ist auch, Applikationen tun das. Jetzt ist das Problem gewesen, dass man versucht hat, diesen 2 hoch 64 Byte großen Bereich in diese POSIX-Logs reinzupressen, um das darunterliegende System zu nutzen. Und um eben auch diese Logs an die Unix-Welt weiterzugeben. Und das hat man eben davon diesem Ansatz erstmal abgegangen, hat gesagt, okay, wir machen eine eigene Datenbank unserer Byte-Range-Logs, wie sie Windows sieht. Und wenn sie nun zufälligerweise in den unteren 4 GB der Datei drin sind, dann werden sie an Unix weitergegeben. Ansonsten, wenn sie oberhalb dieser 4 GB sind, sieht Linux oder Unix sie überhaupt nicht. Samba hat auf den Architekturen, wo es 64-Bit-File-Support gibt, auch die Möglichkeit, 64-Bit-File-Support an die Clients weiterzugeben. Und dort wird es eben, sofern es passt, genauso in das darunterliegende Subsystem weitergegeben. Warum ist das Ganze wichtig? Das sind alles möglicherweise sehr technische Details, aber an diesen Stellen entscheidet es sich, ob in der Praxis hinterher Probleme auftreten. Und diese neuen Testverfahren, dass man wirklich sagt, wir testen Millionen von Anfragen, die stellen sicher, dass Samba wirklich hundertprozentig kompatibel ist. Ansonsten wird man immer irgendwelche Probleme haben, dass irgendwelche Datenbanken am nächsten Morgen korrupt sind, weil eben das Locking nicht wirklich voll kompatibel ist. Wie ich bereits gesagt habe, ist die Entwicklung des eigentlichen Kerndateiservers praktisch abgeschlossen. Bis auf die Bereiche, wie gesagt, Locking und so weiter, das gehört dazu. Aber da kommt keine Funktionalität auch vom Protokoll her mal dazu. Das ist fertig. Wir können Dateien öffnen, wir können Dateien lesen, wir können schreiben, was will man mehr mit einer Datei. Wir wollen zum Beispiel Permissions setzen. Wir wollen Rechte uns anschauen. Neuentwicklungen des gesamten Samba-Servers oder der gesamten T-Protokollwelt passieren im Bereich der sogenannten Remote Procedure Calls, kurz RPCs. Was ist ein Remote Procedure Call? Ich habe zwei Prozesse, einen auf dem Client, einen auf dem Server, und normalerweise mache ich irgendwelche Prozeduraufrufe. Ein Prozeduraufruf, jeder, der schon mal irgendein Perl-Skript nur gesehen hat, weiß, was ein Prozeduraufruf ist. Ein Prozeduraufruf passiert normalerweise auf einer einzigen Maschine. Ein RPC ist nun ein Remote Procedure Call, ein entfernter Prozeduraufruf. Und ich muss jetzt die Argumente, die einer Funktion mitgegeben werden, welche Datei muss geöffnet werden, welchen Druckertreiber möchte ich runterladen, diese Argumente müssen irgendwo serialisiert werden, das heißt, so aufbereitet werden, dass sie nacheinander aufs Netz geschickt werden können. Das passiert typischerweise in sämtlichen Implementationen von irgendwelchen Remote Procedure Calls, sei es Sun-RPC, DCE-RPC, sei es irgendwelche CORBA- oder Java-RPC-Implementationen, passieren durch einen sogenannten IDL-Compiler, Interface Definition Language. Ich sage, mein Server beherrscht diese und jene Funktionengruppe, bitteschön generiere mir dafür Code, der aus den Argumenten der Funktion Bytes macht auf dem Netz und das Ganze wieder zusammensetzt. Wie ist Samba im Moment kodiert? Oder wie ist Samba im Moment geschrieben? Samba geht her und kodiert das wirklich Byte für Byte, in speziell handgeschriebenen Routinen. Das heißt, ein Windows NT Server möchte die Liste der Benutzer bekommen. Das Ganze geht über sogenannte Remote Procedure Calls. Samba muss, weil es keine Spezifikation für diesen Bereich gibt, Byte für Byte das Ganze anschauen, in irgendwelche vernünftigen Strukturen umsetzen und das Ganze dann umsetzen. Microsoft hat den Vorteil, dass es diesen IDL-Compiler hat. Microsoft hat eine sehr übersichtliche Spezifikation. Bitte schön die Benutzerliste holen, hat die und die Argumente. Das Ganze wird durch einen automatischen Compiler gejagt und das Ganze ist sehr übersichtlich strukturiert. Bei Samba 3.0 wird es einen eigenen IDL-Compiler geben, mit dem quasi diese grundsätzlich unterschiedliche Struktur, wie der Code aufgebaut ist, selber mit implementiert wird. Die Tatsache, dass Samba diese RPCs Byte für Byte kodieren und dekodieren muss, das ist der Grund dafür, dass dieser Code im Wesentlichen, der von Luke Leighton wirklich genial zusammengehackt wurde, aber im Wesentlichen unwartbar ist. Wenn ich sage zusammengehackt, heißt das wirklich, das ist gehackter Code, den man nicht mehr anschauen möchte. Und der Rest des Samba-Teams weigert sich im Moment, das Ganze als funktionierend herauszugeben, weil sie einfach Angst davor haben, wenn in diesem Code Fehler auftauchen, die findet kein Mensch mehr, weil die Struktur des Codes einfach nicht schön ist. Und wie gesagt, das ist eine große Umstrukturierung, eine große interne, die zur 2.2 nicht passieren wird. Mit 3.0 wird es einen IDL-Compiler geben. Wir haben eine sehr übersichtliche Spezifikation der Funktion hole die Liste der Benutzer oder irgendwas anderes. Und das wird sehr übersichtlicher Code werden. Was ist ein Samba Appliance? Hier fällt mir kein prominenter Hersteller ein. Es gab einen EX-Artikel für den Bereich, der über sogenannte Network Attached Storage Maschinen erzählt hat. Was ist das? Ich habe eine Box, die hat im Wesentlichen Strom und Ethernet-Anschluss. Ich stelle die ins Netz und die wird sofort in der Netzwerkumgebung sichtbar, im Wesentlichen eine große Festplatte. Das nennt man im Modern Speak nennt man das Appliance. Das Problem dieser Appliance-Boxen ist, dass sie verwaltet werden müssen. Auch diese müssen verwaltet werden. Man möchte diese Verwaltung minimieren. Firmen wie Network Appliance, die das Ganze für 50.000 Mark aufwärts anbieten, können sich erlauben, sehr nah an NT dran zu sein, mit sehr viel Entwickleraufwand, dass quasi sämtliche Tools, die für NT geschrieben sind, automatisch auch für diese Network Appliance Box funktionieren. Eben Benutzermanager für Domänen und so weiter. Wir binden den Speicherplatz sehr einfach ein. Servermanager für Domänen, wir machen neue Freigaben und so weiter. Wie gesagt, das Problem ist, dass sich Unix-Boxen heutzutage nicht besonders einfach wirklich 1:1 in Samba-Domänen einbinden lassen. Und das Hauptproblem an der Sache ist, wir haben zwei Passwortdatenbanken. In heterogenen Umgebungen ist es heutzutage so, es gibt dort irgendwo einen Primary Domain Controller, wo die Windows-Benutzer gepflegt werden. Dann gibt es sonst wo einen Unix-Server, wo Unix-Datenbank-Benutzer, wie auch immer, separat gepflegt werden. Man kann jetzt hergehen und aus dem Unix per Skript sämtliche Benutzer an Windows NT übergeben oder umgekehrt. Das ist alles möglich. Man kann sich auch skriptgesteuert sämtliche NT-Benutzer rausgeben. Alles kein Problem. Das Hauptproblem sind die Passwortdatenbanken, dass wir zwei separate Passwortdatenbanken pflegen müssen. Das stellen wir auch schon fest, wenn wir Samba mit verschlüsselten Passwörtern laufen lassen. Wir brauchen vom Protokoll her zwei verschiedene Passwortdatenbanken und das ist und bleibt ein Problem. PAM-SMB, was ist das? Das ist eine Teillösung. Damit kann ich einen Unix-Rechner, der die sogenannten Pluggable Authentication Modules unterstützt. Dazu gehören im Moment Linux, Solaris, weiß nicht, HPUX, kann sein, weiß ich nicht. Damit kann ich hergehen und sagen, okay, bitteschön, wenn ein Unix-Benutzer herkommt und sein Passwort überprüft haben möchte vom Login-Prozess, das kann an einen NT Primary Domain Controller weitergeleitet werden, sodass ich wirklich nur noch ein Passwort habe. Ein anderer Teil dieses Problems wird durch den Parameter addUserScript gelöst. Ich gehe her, nehme eine Samba-Box, einen Linux-Rechner, binde ihn in eine Domäne ein, Und was ich jetzt machen muss, ist, ich muss jetzt sämtliche Benutzer manuell in die etc/passwd eintragen. Das braucht Samba, um lokale Rechte zuweisen zu können. Das will man nicht. Deswegen gibt es einen weiteren Hack, würde ich mal sagen, der folgendermaßen funktioniert. Samba bekommt jetzt eine Login-Anfrage von einem Client. Samba leitet diese Anfrage mit Benutzernamen und Kennwort an den SMB-Server weiter an den Primary Domain Controller. Der sagt, okay, alles klar, funktioniert. Aber Samba hat lokal diesen Benutzer nicht. Was beherrscht Samba jetzt? Samba kann jetzt mit dem Parameter addUserScript ein Skript aufrufen, um dynamisch diesen Benutzer zu erzeugen. Wie gesagt, Samba verlässt sich voll auf das Unix-Sicherheitsmodell. Samba braucht lokale Benutzer. Und dieses addUserScript kann ich eben nach einem erfolgreichen Login gegenüber einem PDC lokal aufrufen, um einen Benutzer zu erzeugen. Auch das ist eine Teillösung. Jetzt gibt es einen Dämon, nennt sich WinBind, und der löst das Problem wirklich vollständig, und das möchte ich hier jetzt vorführen. Was habe ich hier? Dunkel, viel dunkel. Kann das wieder lesen oder muss ich es noch größer machen? Hand hoch, wer es nicht lesen kann. Ups, wo sind wir? Ich brauche wieder einen Window-Manager, den ich eben nicht hatte. Um Folgendes zu tun. Meinen Primary Domain Controller anzuzeigen. An dieser Stelle mal herzlichen Dank an die Firma VMware, die mit dem Samba-Team komplett Lizenzen gesponsert hat. Das ist wesentlich ein Schleichwerbung, was ich hier tue, aber es ist wirklich ein geniales Produkt. Ich habe hier einen Primary Domain Controller, der einfach im Hintergrund läuft. Und was ich jetzt machen möchte, ich möchte jetzt von Unix aus diesen Primary Domain Controller erstens administrieren und zweitens möchte ich zeigen, dass wir jetzt wirklich in dieser Domäne drin sind, als Linux. Was heißt das? Ich rufe ein Programm namens SamEdit auf. Wer schon mal ein bisschen in den Tier reingeguckt hat, weiß, dass die SAM die sogenannte Benutzerdatenbank ist, oder die sogenannte SAM die Benutzerdatenbank ist, so rum. Was habe ich hier? Ich habe das Programm SAMEdit. Ich melde mich als Administrator an. Ich bin in der Arbeitsgruppe Samba. Der Server heißt PDC und der ist auf dieser IP-Adresse zu finden. Diese IP-Adresse ist deswegen notwendig, weil ich hier keine wirklich saubere Samba-Implementation habe, aber nun gut. Im Moment keine saubere Samba-Installation. Aber das wird auch einfach so funktionieren. Was mache ich? Ich melde mich bei meinem Primary Domain Controller als Administrator an und gebe das geniale Passwort ein, geheim, und bin drin. Dieser SamEdit hat sich jetzt verbunden, im Prinzip mit der Benutzerdatenbank. Was kann ich machen? Ich kann mir beispielsweise sämtliche Benutzer, die auf der Maschine vorhanden sind, anzeigen lassen. Wir haben unseren ganz normalen Administrator, wir haben unseren Gast und wir haben den Benutzer Linux-Tag LT. Die finden wir hier im Benutzermanager wieder. Was wir nicht wiederfinden, sind die sogenannten Workstation-Accounts, die wir aber von dem Primary Domain Controller auch bekommen können. Da hat Microsoft das vergessen, an einer Stelle zu löschen. Was habe ich hier? Ich habe den Primary Domain Controller selber in seiner eigenen Domäne, der heißt PDC, und ich habe meinen kleinen Laptop hier in seiner Unix-Inkarnation auch in die Domäne aufgenommen. Was kann ich damit tun? Ich kann hergehen und ich kann sagen, create user VL. Er hat es gemacht. Und er hier zeigt mir zumindest den VL an. Im Prinzip Benutzermanager für Domänen von Linux aus. Natürlich Vollskript steuerbar. Hier wird er noch nicht angezeigt. Dazu muss ich einmal sagen, Ansicht aktualisieren. Pudum, da ist er. Insofern noch nicht wirklich erstaunlich. Das, was ich an dieser Stelle jetzt vorführen möchte, ist das Folgende. Ich gehe her und mache eine Datei Touch, TMP, VL. LS-L, TMP, VL. Diese Datei gehört, wie es sich für Sie gehört, ganz normal dem Benutzer root. Der hat sie erstellt. Der Trick, und was ich eben auf der Folie gehabt habe, ist jetzt, dass ich sagen kann, change owner, Samba, so heißt meine Workgroup, meine Domäne, VL auf TMP VL. Das heißt, ich übergebe jetzt meine Datei einem Domänenbenutzer, ohne dass dieser Benutzer lokal existiert. Es gibt lokal keinen Benutzer VL. Hat sich zumindest mal nicht beklagt, das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. Und was ich hier jetzt sehe, ist, dass diese Datei dem Benutzer samba/vl gehört. Das heißt, ich habe wirklich die Unix-Datenbank voll auf, die Windows NT-Benutzerdatenbank voll auf Unix übernommen. Wie wird das Ganze realisiert? Es gibt unter Linux, zumindest unter allen GLibC-basierten Systemen, gibt es noch welche, die nicht GLibC-basiert sind, gibt es die Datei etc/ns-switch.conf. Und dort wird gesagt, okay, wenn jemand zu einem Benutzernamen eine numerische User-ID haben möchte, dann wird eine spezielle Library aufgerufen. Und normalerweise heißt das hier irgendwie passwd, bitteschön, schau in der lokalen etc/passwd nach. Und dann haben wir sowas wie NIS zum Beispiel, frage den NIS-Server. Und was wir hier jetzt haben, ist ein Eintrag, ups, winbind. Das heißt, ich frage einen sogenannten winbind-Dämon und die Library, die das implementiert, findet sich unter libnss winbind. Diese Library tut das. Wenn ich jetzt schaue und psrx grep win mache, dann läuft hier im System ein winbind-Dämon, der letztendlich dann tatsächlich den Primary Domain Controller kontaktiert. Sie mögen sich jetzt die Frage stellen, wir brauchen aber numerische User-IDs. Und wenn ich jetzt diesen Winbind-Dämon kille, 631, dann funktioniert dieses Ding mit Übersetzen von numerischer User-ID in samba/vl nicht mehr. Da steht jetzt nämlich 10.007. Und ich habe jetzt in der Konfigurationsdatei dem Winbind-D einfach eine Gruppe von User-IDs übergeben. Du darfst bitte schön 10.000 bis 20.000 benutzen, die ich lokal nicht benutze, und die nimmt er dann halt, um dynamisch lokal Benutzer anzulegen, ohne dass die wirklich existieren. Gut. Wie gesagt, dafür bezahlen übrigens Leute, dass das tatsächlich funktioniert, das heißt, auf die Funktionalität wird man sich verlassen können. Ich darf hier nicht sagen, wer bezahlt, aber dafür bezahlen Leute, dass es wirklich in der 2.2er-Version stabil released wird. Und ich habe nicht gesagt, wann die 2.2er released wird. Wo sind wir? Hallo? Jetzt geht's nicht mehr. Ich kriege die Krise. Mein Laptop stirbt. Entschuldigung, dass es hier etwas Chaos wird. Ich kann den Entwurf von meiner Tastatur eingaben nicht mehr. Das kann nicht sein. Ah, besser. So, da sind wir wieder. Zu 3.0 wird es eine weitere gewaltige Umstrukturierung intern geben. Das eine, was ich gesagt hatte, ist, dass diese sogenannten RPCs, dass sie Byte für Byte seziert werden, Byte für Byte wieder zusammengesetzt werden. Das SMB-Protokoll, wie ich es auch schon versucht habe darzustellen, besteht einmal aus dem eigentlichen Dateiserver-Code, der stabil und bekannt ist, wenn auch schlecht spezifiziert, und dann diesen neuen RPC-Diensten. Diese neuen RPC-Dienste werden eben, wie gesagt, über den sogenannten IDL-Compiler sehr stabil, sehr übersichtlich implementiert werden können. Das ist aber nur der halbe Weg. NT-intern macht es etwas anders als Samba. Samba ist im Moment ein einziger Prozess, rein monolithisch. An dieser Stelle ist mit dem Samba-TNG, den ich auf der zweiten Folie, glaube ich, erwähnt habe, Lugliten hergegangen und hat gesagt, okay, dieses rein monolithische ist unübersichtlich, das ist für die Bugging-Zwecke extrem schlecht, wir gehen mal her und versuchen das Ganze ein bisschen aufzuspalten. Diese sogenannten RPC-Dienste, wie tauchen die auf? Die tauchen in Gruppen auf. Wie gesagt, TNG lagert jeden separaten Dienst in ein eigenes Binary aus, was das Debugging sehr viel einfacher macht und ja, was das sehr viel übersichtlicher macht. Samba 3.0 wird das durch dynamische Bibliotheken tun. Wie funktionieren die und warum hat das Ganze Konsequenzen für Samba? Bitte, funktionieren Sie jetzt. So. Was sind sogenannte Pipe-Libraries? Es gab eine kleine Design-Session auf dieser Konferenz, wo das ganze Samba-Team zusammen war und wir haben diskutiert, wie schlau das zu tun. Lugliten hat mit seinem Samba-TNG gewaltig Designarbeit geleistet und das darf man nicht unterschätzen. Der wesentliche Punkt ist aber, diese Architektur ist für den Praxiseinsatz viel zu unübersichtlich. Wenn Sie Samba, dieses The Next Generation, mit seinen tollen Features nutzen wollen, müssen Sie nicht zwei Dämonen laufen lassen, die schon unübersichtlich genug sind für Anwender, den NMBD und den SMBD. Sie müssen in der Größenordnung 15 bis 20 Dämonen laufen lassen. Und ich gebe genug Samba-Kurse, es ist schwierig genug, zwei Dämonen zu erklären. 20 Dämonen, das wird wirklich komisch. Und wenn dann NT anfängt, sich als Client komisch zu verhalten, dann muss ich erstmal hergehen, es könnte dieser Dämon sein, der gestorben ist. Starten wir den mal neu. Also, das ist genial und Lugliten würde auch sofort das verfechten, das ist notwendig, aber es ist einfach nicht praktikabel. Diese Remote Procedure Calls haben den Vorteil, dass sie ja, in Horden auftreten, in Gruppen auftreten. Einer dieser Gruppen ist, ich möchte die SAM editieren. Eine zweite Gruppe ist, ich möchte drucken. Eine dritte Gruppe ist, ich möchte Freigaben editieren. Im Prinzip das, was der Server Manager und was die User Manager machen. Kann man auch sehr schön sehen, dass diese sehr interne Struktur von Microsoft ins GUI weitergeleitet wurde. Nämlich der Benutzermanager ist für die eine Gruppe von RPCs zuständig, der Server Manager für die andere Gruppe von RPCs. Das Ganze nennt sich Named Pipes. Ich habe eine Gruppe von Funktionen, die ich aufrufen kann und ich brauche einen Kommunikationskanal. Dieser Kommunikationskanal nennt sich Named Pipe und über eine von diesen sogenannten Named Pipes kann ich, wie gesagt, sämtliche Funktionen, die beispielsweise die Benutzerdatenbank editieren, erreichen. Für jede von diesen Named Pipes wird es jetzt eine dynamische Bibliothek geben, die beim ersten Aufruf nachgeladen wird, sofern sie noch nicht geladen ist. Wenn ich dem Samba-Dämon dann ein Hang-Up-Signal schicke, werden sämtliche Pipes wieder entladen, er schmeißt sie wieder weg bis zum nächsten Öffnen. Damit wird sozusagen dem Lugliten Rechnung getragen, fürs Debugging ist das sehr wertvoll. Aber auch diese Named Pipes mögen unübersichtlich sein und geben sozusagen eine gewisse Instabilität. Es kann sein, dass ich dann einen Samba-Dämon mit der einen Version und diese dynamischen Bibliotheken mit der anderen Version habe, dass sie sich teilweise nicht vertragen. Das möchte man nicht. Das heißt, für wirklich einen Produktionseinsatz möchte man, dass diese Bibliotheken statisch in einem SMBD-Binary geladen werden. Dass man wirklich wieder übersichtlich sein NMBD und sein SMBD hat, wie man ihn kennt. Und ja, wie gesagt, die Wichtigkeit sollte man nicht unterschätzen, dass das Ganze einfach ist. Der wesentliche Punkt, worauf es jetzt hinausläuft, ist, wenn ich das so sauber rausseparieren, dass ich sage, okay, sämtliche Aufrufe, die sich auf die Benutzerdatenbank beziehen, Die sind in dieser einen Library repräsentiert. Dann kann ich auch hergehen und sehr einfach diese eine Library dazu bringen, dass sie ein externes Binary aufruft. Die GPL hat, das haben wir gestern Abend gehört, sehr viele Vorteile. Es ist freie Software. Und sitzt Richard Stallman im Raum? Ich weiß es nicht. Es soll Leute geben, die mit dieser GPL nicht einverstanden sind. Insbesondere Firmen wie Microsoft, Firmen wie Lotus, Firmen wie IBM sind in Teilen einfach nicht in der Lage, GPL-Code zu schreiben oder eigenen Code in Samba zu überführen, weil dann große Teile anderen Codes auch gleich GPL werden durch die, sie nennen es GPL-Virus, durch diese Lizenzbedingungen, dass wenn ich Code hernehme und leicht verändere, sind die Veränderungen auch gleich GPL. Was macht man? Für diese ganzen höherwertigen Dienste geht man her und macht diesen sogenannten RPC-Proxy. Man macht ein separates Binary her, um irgendwelche von diesen Remote Procedure Calls abzuarbeiten. Warum ist das Ganze wichtig? Eine mögliche Anwendung ist, dass jemand hergeht zu Microsoft, sagt, okay, ich will Windows NT Quellcode haben. Man kann das tun, man muss viele hunderttausend Dollar zahlen, aber dann hat man den Teil der beispielsweise die Benutzerdatenbank sämtliche PDC-Funktionalitäten abhandelt. Kann man sich anschauen, kann man auf Unix portieren, AT&T hat genau das getan. Was uns an Windows NT Quellcode an dieser Stelle vielleicht nicht interessieren könnte, ist der ganze eigentliche File-Server-Code. Da ist Samba hervorragend. Da ist Samba wirklich einer der stabilsten, einer der besten Server, die es gibt. Und jetzt kann man hergehen und sagen, okay, wir sezieren jetzt speziell den NT-Druck-Support, den Primary Domain Controller Support, sezieren wir aus Windows NT raus, nehmen ihn in ein eigenes Binary und können ihn über diesen Mechanismus in Samba einbinden. Ein anderes Beispiel. Wenn ich Outlook habe und auf einen Microsoft Exchange Server mich verbinde, die Kommunikation zwischen Outlook und Microsoft Exchange funktioniert auch über diese RPCs. Natürlich über eine andere sogenannte Namepipe, nicht mehr Benutzerdatenbank, sondern jetzt Message Repository. Das heißt, die Firma Lotus könnte jetzt auf die Idee kommen und mal gucken, was tut Outlook mit Microsoft Exchange. Und einfach sagen, okay, wir implementieren das Gleiche. Ich weiß nicht, was passieren wird, aber diese Dinge werden jetzt möglich, dass wir wirklich da hundertprozentig kompatibel werden und gleichzeitig als darunterliegenden Dateiserver Samba nutzen können, ohne Probleme mit der GPL zu kriegen. Und wie gesagt, das ist mit der Version 3.0 geplant, dass ich hier wirklich eine Separierung von Funktionalitäten bekomme. Kurzer Zeithorizont, wie gesagt, die Version 2.2, die steht eigentlich relativ dicht bevor. Also meine Einschätzung ist, dass sie dieses Jahr noch passieren wird mit Microsoft DFS, mit Rock Solid, wirklich stabilem Wide Range Locking. Wir werden sehr viele Datenbankprobleme gelöst haben. Version 3.0, da passiert unten drunter noch einiges. Das dauert noch eine Weile, aber wie gesagt, inzwischen sind 4 Entwickler vom Samba-Team in Lohn und Brot, um nichts anderes zu tun, als den ganzen Tag Samba-Code zu hacken. Es wird passieren. Es wird sicherlich in 2001 passieren. Ja. Haben Sie Fragen? Diese Slides werden Sie mit einer kleinen Ausarbeitung auf sambasanet.de finden. Falls Sie noch Fragen haben, dort ist meine E-Mail-Adresse. Falls Sie sonst noch Fragen haben, Sie finden mich heute noch auf dem MLIX-Stand. Sie gehen am SUSE-Stand vorbei und dann weiter links. Da werde ich mich heute noch aufhalten. Ansonsten gibt es jetzt Fragen, die direkt zu klären wären. Ja, hier vorne. Die Frage war, was können wir erwarten, wenn demnächst der Windows-Quellcode offengelegt wird? Zunächst mal, sollte das tatsächlich passieren, ist das eine wunderbare Sache. Mit diesen ganzen Neustrukturierungen. Microsoft hat intern diese ganzen IDL-Files. die diese Remote Procedure Calls im Detail beschreiben. Ich denke mal, Samba, die Leute werden sich kaum um den eigentlichen Kern kümmern. Das ist stabil, das läuft. Das wird immer besser. Aber was eben, wo sie wirklich ran wollen, sind diese Remote Procedure Call Definitionen, um diese neuen Funktionalitäten zu kriegen. Sollte es tatsächlich passieren, dass der Code mit einer Lizenz released wird, die kompatibel ist mit der GPL, das wird dramatische Auswirkungen haben, aber ehrlich gesagt, das glaube ich nicht.
Ja.
Nochmal der Verweis auf den Gerichtsprozess, wo eine Nebenklausel sein soll, dass der Quellcode offengelegt wird. Wie gesagt, wenn es passiert, dann ist noch viel, viel Arbeit zu leisten, bis das Ganze irgendwie auf Unix verwendbar ist, aber man wird sich eben die Rosinen rauspicken können. Und das wird passieren, wie gesagt, wenn die Lizenz GPL-kompatibel ist. Aber wie gesagt, who knows. Gibt diesen netten Witz, Microsoft-Aufspaltung in drei Partitionen. Erstens Marketing, zweitens Verkauf, drittens Rechtsabteilung. Weitere Fragen? Gut, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Wie gesagt, Sie finden mich noch an.